Ich lese uns heute den Abschnitt aus Römer 3, Vers 21 bis 28. Wir beginnen ja einen neuen großen Abschnitt. Zuvor betrachteten wir darüber, davon, dass die Menschen alle Gott schuldig sind, dass da nicht einer ist, der gerecht ist, nicht einer ist heilig, nicht einer tut etwas Gutes. Alle sind abgewichen, alle sind Sünder, alle sind schuldig geworden. Und nun in den zwei folgenden Kapiteln wird beschrieben, wodurch eine Veränderung im Leben der Menschen geschehen kann, wie die Rechtfertigung vor den Augen Gottes vorangeht. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart und bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesum Christum zu allen und auf alle, die da glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Christum Jesum geschehen ist, welchen Gott hat vorgestellt zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben in seinem Blut, damit er die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, darbiete in dem, dass er Sünde vergibt, welche bisher geblieben war unter göttlicher Geduld, auf dass er zu diesen Zeiten darböte die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist des Glaubens an Jesum. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch der Werke Gesetz? Nicht also, sondern durch des Glaubensgesetz. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Rechtfertigung durch den Glauben. Wir haben ja betrachtet, dass Gott dem Menschen alle Möglichkeiten aus der Hand genommen hat, die er glaubte zu haben, um Gemeinschaft mit seinem Schöpfer pflegen zu können. Ob nun unter dem Gesetz oder ohne Gesetz, vor Gottes Augen sind alle Menschen gleich. Sie haben alle nichts zu bieten. Auch diejenigen nicht, so haben wir uns sagen müssen, die sich anstrengen, anständige Menschen zu sein. Sie können doch nicht das Herz Gottes erreichen. Sie finden auch dadurch keinen Zugang zur ewigen Heimstätte bei Gott. Alles muss in Gott selbst begründet sein. Er ist A und er ist O, Anfang und Ende. Und der Apostel Paulus, er schreibt ja nicht von sich selbst und aus sich selbst. Und das ist wichtig in unseren heutigen Tagen zu sagen, weil es ja viele Menschen gibt, die da glauben, dass die Bibel aus Äußerung von menschlichen Schreibern besteht. Nein, es ist Gottes Wort. Getrieben durch den Heiligen Geist, was hier auch im Römerbrief niedergelegt wird, ist von Gott, Gottes Geist inspiriert, damit der Mensch nicht hochmütig ist. Und wir sprachen ja auch davon, dass der Hochmut in allen Menschen steckt. In allen Menschen, das ist das Gift des Satans, dass er in den Menschen gewurzelt hat, weil er selbst hochmütig ist. Er sagt, ich will sein wie Gott. Und das hat er den Menschen auch eingeimpft. Und darum probiert der Mensch, besonders in den Religionen, heilig und gerecht zu werden. Er bemüht sich, er strengt sich an. Aber er wird es nicht können. Dieser Hochmut endet in einem tiefen Fall. Damit wir aber nicht hochmütig werden, wird uns deutlich gemacht, dass alles, was zu unserem Besten dient, nur aus Gott kommt, durch Gott kommt, in Jesus Christus und wieder zu Gott zurückführt. Das Wunderbare ist, Und mancher ist ja traurig geworden, so haben wir uns dann unterhalten, über den Aussagen aus dem dritten Kapitel, wer wir eigentlich in Gottes Augen sind. Hoffnungslos manche geworden. Was, so sehe ich wirklich aus? Na, da ist ja gar nichts mehr Gutes dran. Gott, der Schöpfer, blieb aber und bleibt nicht an der Feststellung unseres Verlorenheitszustandes stehen. Er muss es feststellen, damit wir Menschen uns nicht in ein falsches Licht stellen, sondern klar sehen, wer wir sind und was wir brauchen, nämlich Erlösung. Ein Mensch, der noch Gutes an sich findet, braucht keinen Erlöser. Er will vieles alleine machen. Er kann's doch. Er hat doch gute Qualitäten. Und erst wenn man nicht mehr weiterkommt, dann fragt man vielleicht Gott noch. Auch so etwas haben wir ja auch schon in unserer Gemeinschaft hier manchmal erleben können. Wenn ich dann auf die Verheißung hinwies, gerade für die Kranken, es steht doch da, ist jemand krank, der rufe zu sich die Ältesten. Bruder, Schwester, willst du das nicht auch tun? Ach na ja, ach schaden kann's ja nicht, kriegte ich dann zur Antwort. Schaden kann's ja nicht. Mit anderen Worten, lass mich mal erst meine Sache durchziehen und probieren. Wenn's nicht mehr weitergeht, dann können wir das ja immer noch machen. Merken wir, das steckt so in den Menschen. Und Gott will uns zeigen, das ist nicht richtig. Gott bleibt aber nicht bei der Feststellung unseres Verlorenheitszustandes stehen, sondern er selbst eröffnet einen Weg zu sich. Einen Weg, wo der Mensch zu ihm kommen kann. Er selbst eröffnet ihn, er selbst bewegt ihn, er selbst setzt ihn in Aktion in seinem Sohn Jesus Christus. Und es ist der Weg des Glaubens an das, was Gott tut. Das muss man so eng sehen. Es ist nicht der Weg, wo Gott uns erneut einlädt, nun komm doch mal an meine Hand, jetzt machen wir gemeinsam etwas Gutes, damit du das Ziel im Himmel erreichst. Nein, es ist der Weg des Glaubens an das, was Gott getan hat und tut. Nämlich, was er getan hat in Jesus Christus. Er hat diesen Weg bereitet, er hat das Opfer gebracht, in das wir hineingenommen werden, als ob wir etwas vollbracht hätten. Ohne Zutun des Gesetzes, haben wir hier gelesen, ohne Zutun der Vorgaben Gottes, der Vorschriften Gottes, die ein Mensch versuchte einzuhalten, ohne Verdienstleistung, die ja auch gar nicht möglich wäre, wird der Gläubige, sei es aus den Juden, sei es aus den Heiden, wo auch immer er herkommt, selig. Und selig bedeutet hier in diesem Zusammenhang, ich habe das Ziel erreicht. Kein Mensch kann in Wahrheit von Seligkeit oder Glückseligkeit sprechen, der noch unterwegs ist, auf der Suche nach einem Ziel. Er wird immer in Unsicherheiten bleiben. Er wird mal hier probieren, mal da probieren, da mal hinterfragen. Aber der, der das Ziel erreicht hat, der ist glückselig. Er lebt nämlich nicht mehr zu einem Ziel hin, sondern von dem fertigen Ziel aus. So wie es auch Johannes in seinem ersten Brief schrieb, wir sind Gottes Kinder. Das Ziel ist erreicht. Jetzt leben wir als Gottes Kinder. Hier in der Zeit. Und dieses Ziel der Seligkeit hat Gott allein festgesteckt und bereitet für jeden, der im Glauben seine Arbeit, so möchte ich das mal formulieren, annimmt und sich in seine Arbeit begibt und überlässt. Dieser Anfang und das Spüren dieser Seligkeit findet bereits schon hier statt. Wir sind schon auf Erden Gottes Kinder. Es macht mich auch oft traurig, wenn ich das höre, dass auch vermeintliche Christen ihre Hoffnung immer auf das Jenseits setzen. Auf das Jenseits. Ja, da werden wir mal einst selig. Ja, was ist denn heute? Was machst du denn heute? Bleibst du ein armer Tropf? Ich habe das schon öfter gesagt, als wir uns bekehrt und wiedergeboren wurden, bevor wir wiedergeboren wurden und auch danach, war es mir ein Gebetsanliegen. Herr, wenn dein Wort nicht für die Praxis gilt, dann brauche ich es nicht. Dann brauche ich es nicht. Es geht um jetzt. Es geht um das Leben hier auf der Erde. Wenn ich mein Leben alleine hier führen soll auf der Erde, in der Hoffnung, dass ich irgendwann mal in der Ewigkeit bei Gott bin, ist es ein sehr trauriges Bild. Denn ich weiß von vornherein, ich werde nur Sünde produzieren oder im Jugendbegriff nur Müll. Nur Müll vor Gottes Augen. Es passiert nichts, es gibt keine Veränderung, nicht? Darum das Angeld dieser Seligkeit, das Ziel ist erreicht in Jesus Christus, findet hier schon seinen Niederschlag. Die Gerechtigkeit Gottes ist alles, was ein Mensch braucht, wird hier gesagt. Mehr braucht er nicht. Er braucht die Gerechtigkeit Gottes. Und die soll er geschenkt bekommen. Gott verlangt, dass wir zu ihm kommen durch seine Gabe. Seine Gerechtigkeit in uns ist der einzige Weg, um vor dem Verdammungsurteil errettet zu sein. Seine Gerechtigkeit in uns, der einzige Weg. Diese in Gott allein gegründete Gerechtigkeit ist die Notwendigkeit, sie zu besitzen und ist auch die Art der Gerechtigkeit, die uns als Gemeinde Jesu im Auftrag der Verkündigung die rechten Worte, das rechte Wesen, die rechten Gedanken gibt. Das Gesetz hat davon gesprochen und die Propheten, so lasen wir. Das Gesetz zeigt die göttliche Gerechtigkeit auf, sei es jetzt am Berg Sinai, wo wir die 10 Gebote, das kennen wir, nicht, hören konnten, oder danach später dann auch noch in 3. Mose eine Auflistung von Verhaltensweisen, die Gott unbedingt sucht, bekommen. Da steht oben drüber, du sollst ihn meine Satzungen geben und der Mensch, der dieselben tut, der wird dadurch leben, denn ich bin der Herr, Gottes Gerechtigkeit. Und dann kommen ja auch viele moralische Verhaltensregeln, die heute überhaupt keine Beachtung mehr finden, manchmal unter Gläubigen auch nicht mehr. Nicht deswegen, weil sie nicht beachtet werden könnten als wiedergeborenes Kind Gottes, sondern weil man sich dem natürlichen Menschen wieder überlässt und daraus alles falsch macht. Die Gerechtigkeit Gottes wird dem Menschen vorgestellt. In 3. Mose 19, Vers 2 heißt es dann, ich bin heilig, darum sollt ihr auch heilig sein. Die Gerechtigkeit Gottes. Sie ist in Jesus Christus vollkommen und das hat auch, Mose war ein Prophet und die Propheten, die der Herr berufen hat, haben das verkündigt, dass diese Gerechtigkeit kommen wird. Einmal der Maßstab der Gerechtigkeit, um zu zeigen, das bin ich, spricht der Herr, und nur das kann zu mir kommen. Nur wer so gerecht ist und das alles einhält, kann zu mir kommen, sonst niemand. Und den, der diese Gerechtigkeit ans Licht bringt, der wurde auch angekündigt und wurde gezeigt. Wir lesen das schon in 5. Mose 18, der Hinweis auf Jesus Christus. Ein Propheten wie mich Vers 15, wird der Herr dein Gott dir erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Wie du denn von dem Herrn, deinem Gott, gebeten hast am Horeb, am Tage der Versammlung und sprachst, ich will hinfort nicht mehr hören die Stimme des Herrn, meines Gottes, und das große Feuer nicht mehr sehen, dass ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir, sie haben wohl geredet. Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Und wer meine Worte nicht hören wird, die er in meinem Namen reden wird, von dem will ich's fordern. Jesus Christus sagt, ich tue nur, was der Vater tut. Ich und der Vater sind eins. Durch ihn sollte und ist die Gerechtigkeit offenbar geworden, die vor Gottes Augen gilt. Jesus Christus entsprach also dem Denken, dem Handeln und dem vollkommenen Wesen des himmlischen Vaters. Er entsprach allen Forderungen des Gesetzes zur Heiligkeit und zur Gerechtigkeit. Der Apostel Paulus schrieb auch in 1. Korinther 1, Vers 30 diese deutlichen Worte, er ist uns zur Gerechtigkeit gemacht. Also, wenn ein Mensch, der doch in sich so verderbt ist, eine Gerechtigkeit sucht, ist sie nur in Jesus zu finden. Nirgendwo anders. 2. Korinther 5, Vers 21, da heißt es, dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. In ihm. Also wir merken da ganz deutlich immer wieder, und das soll uns ja als Kinder Gottes auch wichtig sein, dass wir mit unserem Tun und Lassen aus uns heraus Gott nicht gefallen können, sondern nur aus der Verbindung mit ihm. Alles, was ihr tut mit Worten und Werken, sagt die Schrift, tut im Namen des Herrn Jesus. Und dankt Gott dafür, weil alles andere vor Gottes Augen nicht wert sein kann. In Philipper 3, Vers 9 steht auch die Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus. Die ist zu suchen. Durch die Gemeinschaft also mit Jesus Christus im Glauben haben wir seine gültige Gerechtigkeit, die uns befähigt, das Ewige anzunehmen, das Ewige einzunehmen. Wir sollen ja als Kinder Gottes Beschenkte sein aus der Ewigkeit. In der Zeit zur Ewigkeit, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und da, wo diese Gerechtigkeit im Glauben angenommen wurde, die Gerechtigkeit in Jesus Christus offenbart, werden wir auch befähigt, aus der Ewigkeit schöpfen und leben zu können. Im Jakobusbrief wird auch zitiert, was Gott bei Abraham suchte. Jakobus 2, 23, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden und wurde ein Freund Gottes geheißen. Nicht seine vermeintlichen guten Werke haben ihn in diesen Zustand gebracht und das Zeugnis über ihn ausrufen lassen, sondern der Glaube. Ich glaube an das, was Gott tut. Das ist im Übrigen auch so wunderbar und befreiend. Das macht frei voneinander. Oft ist es ja so, dass einer auf den anderen schaut, was macht der? Ach, das müsste ich auch machen. Ja? Oder er geht sogar so weit, das, was ich tue, das musst du auch machen. Und das ist nicht richtig, sondern was Gott tut, das ist wichtig. Darum sollen wir blicken nach dem, was droben ist. Im Kolosserbrief steht das auch so. Nicht nach dem, was hier auf Erden ist, sondern unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Also, der Glaube und das Vertrauen in das Werk Gottes lässt uns diese wunderbare Gemeinschaft mit ihm, dem Schöpfer aller Dinge, genießen. Ich lese nochmal Vers 22b. Da heißt es, durch den Glauben an Jesum Christum zu allen und auf alle, die da glauben. Diese Gerechtigkeit kommt nur zu denen, nur zu denen. Glaube ist aber auch ein Geschenk Gottes. Glaube ist nicht eine Kraftanstrengung des einzelnen Menschen, indem er sich vornimmt zu glauben. Es muss auch gleicherweise eine Vorgabe Gottes sein, dass wir in den Glauben hineinkommen, der das annimmt, was Gott getan hat. Dieser Glaube sieht und erfährt Dinge, die wir nicht denken können, die wir nicht beschreiben können. Und das muss ein Geschenk sein. Also nicht nur die Gerechtigkeit zum ewigen Leben muss ein Geschenk Gottes sein, Gott macht alles, sondern auch der Glaube an solche Gerechtigkeit, an solche, da wo ich nichts mehr hinzutun kann, wo kein Werk aus mir heraus noch etwas verbessern könnte oder überhaupt ergänzen könnte. Der Mensch kann also keine eigene Leistung auch diesbezüglich erbringen, um die göttliche Gnadengemeinschaft zu erlangen. Alles tut er, alles tut der Schöpfer in Jesus Christus, seinem Sohn. Der Mensch, ob Jude oder Heide, muss an sich geschehen lassen, was Gott selbst ersehen hat. Das ist also auch eine Sache, ich weiß nicht, wie es euch geht, jedenfalls in meinem Leben gab es und gibt es ja auch immer wieder diese Rebellion, etwas, was Gott tun will, nicht an mir tun zu lassen. Dann ist man ja gar nichts mehr. Wenn Gott alles machen will in meinem Leben. Und ich weiß, es dauerte auch bei uns sehr lange, bis wir so ein Ja dafür fanden, dass Gott alles tun kann. Er kann bestimmen. Er kann wegnehmen. Er kann hinzulegen. Er kann verändern, wie er will. Dazu sollen wir ein Ja haben. Alles will er machen. Der Mensch also muss an sich geschehen lassen, was Gott an ihm tun will. Glaube wird zum Beispiel im Galaterbrief als eine Frucht des Heiligen Geistes bezeichnet. Der Heilige Geist in uns offenbart Glauben an Dinge, die wir nicht sehen. So, als ob wir sie sähen. An eine Gerechtigkeit, die wir nicht verstehen, nicht erklären können. Warum sie auf so einer Weise, auf so einem Weg entstehen musste. Nicht? Ich habe auch das schon gehört, dass Menschen sagen, hätte denn nicht Gott einfach sagen können, ich vergebe dir. Er ist doch Gott, er ist doch allmächtig. Musste denn Christus so leiden? Und manche sagen natürlich auch, also für mich musste Christus nicht am Kreuz sterben. Durch den Glauben verstehen wir die Notwendigkeit, dass Gott so handeln musste, auch wenn wir es nicht erklären können. Aber wir wissen, es ist wahr. Und wo kein Wirken des Heiligen Geistes Gottes stattfindet, ist auch kein verbindlicher Glaube vorhanden. Das können wir ganz deutlich sagen. Sondern da ist im Leben des Menschen nur ein Fürwahrhalten vorhanden. Ich halte für wahr, dass Gott existiert. Ich halte für wahr, dass Christus gelebt hat. Und ich halte für wahr, dass er für die Sünden gestorben ist. Aber ich weiß es nicht. Ich halte es nur für wahr. Ohne die Kraftwirkung des Heiligen Geistes im Leben eines Menschen ist kein wirklicher, verbindlicher Glaube vorhanden. Doch das Geschenk der Gnade zur Gerechtigkeit in Christus beinhaltet auch diese Lebensgemeinschaft mit Gott. Also auch die Gabe des Heiligen Geistes. Darum, auch im 8. Kapitel dieses Römerbriefes steht ja, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Der gehört einfach gar nicht dazu. Und das meinte der Herr Jesus auch in Johannes 3, als er mit Nikodemus sprach. Nikodemus, du musst von neuem geboren werden. Sonst hast du keine Glaubensgemeinschaft mit deinem Schöpfer. Du kommst da nicht hin, Nikodemus. Oder als der Apostel Paulus unterwegs war in den Städten und kam nach Ephesus und fand Jünger, die getauft worden sind durch Johannes den Täufer und glaubten auch an den Messias, der da kommen soll. Und Paulus stellte diese wichtige Frage: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Denn wenn nicht, habt ihr keine Anbindung an den lebendigen Gott. Ihr habt keinen lebendigen Glauben. Ihr steht in einer Hoffnung, dass da irgendwo mal was Gutes geschieht. Und sie bekannten deutlich, nein, nein, wir haben es nicht. Ja, und dann kam die nächste Frage, ja, worauf seid ihr denn getauft worden? Wie kommt denn das? Und dann erklärten sie das und ließen sich auf den Namen Jesu Christi taufen und empfingen die Gabe des Heiligen Geistes. Die Anbindung zum lebendigen Glauben. Gott macht alles. Also, der Glaube an die Gerechtigkeit in Jesus Christus ist ein Geschenk. Und das sehen wir auch daran, dass nur ein Teil des Volkes Israel diese Gnade erkennen konnte. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, bis auf den heutigen Tag, ein Teil. Obwohl alle auf den Messias warteten. Wir können nicht sagen, na ja, gut, die, die auf den Messias gewartet haben, die sind da hineingekommen. Andere, die haben wahrscheinlich gar nicht versucht, erst Gott zu gefallen, um nach den Geboten zu leben und so weiter. Nein, nein, dem war nicht so. Wir lesen ja später dann auch, Paulus bescheinigt sogar denjenigen, die diese Gnade noch nicht erfassen konnten oder bekommen haben, dass sie Gottesdienst üben, Tag und Nacht. Also das heißt, schon eine gewisse Ausrichtung suchen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Nur einem Teil wurde also diese Gerechtigkeit Gottes offenbart, damit sie dieselbe, diese Gerechtigkeit unter die Nation tragen konnten. Gott verbindet ja alles miteinander. Es sollten ja alle eingeladen werden. Wir lesen ja im Römer 11, das sind Zitate aus dem Alten Testament, dass Gott es war, der ihnen einen Geist des Schlafs gegeben hat. Gott selbst hat ihnen den Geist des Schlafs gegeben. Das heißt also, er hat ihnen nicht die Gabe des Glaubens in ihr Herz gesenkt, sondern einen Schlafgeist, dass sie es nicht erkennen. Ich lese es mal aus Jesaja 29, ja, Vers 10. Denn der Herr hat euch einen Geist des harten Schlafs eingeschenkt und eure Augen zugetan. Eure Propheten und Fürsten samt den Sehern hat er verhüllt, dass euch aller Propheten Gesichte sein werden wie die Worte eines versiegelten Buches, welches man gäbe einem, der lesen kann, und der spräche, lies doch das, und der spräche dann, ich kann nicht, denn es ist versiegelt. Oder gleich, als wenn man's gäbe dem, der nicht lesen kann, und spräche, lies doch das, und der spräche, ich kann nicht lesen. Auch im Matthäusevangelium hat der Herr Jesus ja das bereits gesagt, in Matthäus 13. Zu seinen Jüngern sagt er, euch ist es gegeben, das Wort Gottes zu verstehen, den anderen aber nicht. Und zwar die Begründung, damit sie sich nicht bekehren. Stellt euch das vor. Damit sie sich nicht bekehren. Also das heißt, Gott hat auch hier, für eine gewisse Zeit zumindest, einen Riegel davor geschoben. Er macht das. Er öffnet das Herz. Er öffnete das Herz der Jünger. Aber zugleich verschloss Gott auch in seinem Volk Erkenntnistüren, damit sie sich noch nicht, so will ich sagen, denn am Ende der Zeit wird sie eine Erweckung geben, noch nicht bekehren. In Matthäus 13 also, Vers 14, spricht der Herr, mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen, mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht vernehmen, denn dieses Volkes Herz ist verstockt und ihre Ohren hören übel und ihre Augen schlummern, auf dass sie sich nicht dermaleinst mit den Augen also sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich ihnen hülfe. Ja, also auch hier wird uns der jegliche Hochmut aus dem Herzen genommen, die wir glauben und sagen, ich glaube. Ich mache das. Der Herr sagt, nein, du machst das nicht. Ich habe es dir gegeben. Ich habe es dir gegeben und anderen habe ich es vorübergehend nicht gegeben. Euch ist's gegeben, sagte Jesus zu den Jüngern. Diesen ist's nicht gegeben. In 1. Korinther 2, Vers 7 und 8 spricht der Apostel Paulus ja von dieser wunderbaren Herrlichkeit, die durch diese Gnade Gottes, das Geschenk des Glaubens im Leben der Gläubigen aufgebrochen ist. Und zwar etwas, was niemand sonst versteht. Und da sagt er, keiner der Obersten können das verstehen oder haben das verstanden. 1. Korinther 2, Vers 7 und 8. Was keiner der Obersten dieser Welt erkannt hat, denn wenn sie es erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Also mit anderen Worten, wenn sie geöffnete Augen bekommen hätten durch den Glauben, dann würden sie sich so Gott hingegeben haben, dass sie verhindern wollten, dass dieser von Gott Gesandte getötet würde. Aber er musste ja getötet werden, weil ja keiner gerecht ist, ja. Aber nur mal um zu sagen, dass wenn sie es erkannt hätten, hätten sie wohl gewollt, dass er nicht getötet würde. Sie haben ihn also nicht absichtlich getötet, weil sie das so gerne wollten, sondern weil sie es gar nicht anders erkannten. In 2. Korinther 3, 14 und 15 bezeugt darum ja auch der Apostel Paulus, ich sage das jetzt im Blick auf die Gabe auch des Glaubens, bezeugt, dass bis auf den heutigen Tag, wenn in den Synagogen Mose gelesen wird, und das bleibt die Decke über dem Alten Testament bedeckt, darüber. Bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Und diese Decke, die kann ja nur Gott wegnehmen. Diese Decke zur Erweckung. Erst wenn der Herr diese Augendecke wegnimmt und ihnen in sich den Glauben an die Gnade zeigt, dass sie merken, das ist die Gnade, die Gott uns schenken will, das ist die Gerechtigkeit, die er uns anbietet, die er selbst erworben hat. Dann wird auch ihr Herz davon erfüllt. Und wie der Herr das macht, das bestimmen auch wir wiederum nicht. Wir möchten ja manchmal, ich weiß nicht, ob euch das schon mal ergangen ist, wir würden ja ganz gerne den Nächsten bekehren. Wir haben das auch versucht. Und wenn jemand das unter uns versucht hat, ich denke, das ist normal, dass man sowas versucht. Aber wir stellen fest, wir können keinen Menschen bekehren. Sein Werk des Heiligen Geistes. Keiner kann den, man kann den anderen vielleicht belehren, man kann ihn vielleicht fromm erziehen, zu einem Frömmler, kann man machen. Aber bekehren, dass er glauben kann an die Gerechtigkeit, die Gott erworben hat, kann man nicht. Ist unmöglich. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Darum sagte der Herr Jesus zu denen, die da so murmelten über seine Aussagen und was sagt er denn da zu uns, er ist das lebendige Brot vom Himmel gekommen und so weiter, das verstehen wir nicht. Und da sagt er, ihr braucht euch gar nicht aufregen. Es kann niemand zu mir kommen, außer der Vater zieht ihn. Ihr braucht euch nicht aufregen. Wenn ihr das jetzt nicht versteht, ist das eben für euch noch nicht dran. Johannes 6, ich lese mal ab Vers 40. Denn das ist der Wille des, der mich gesandt hat, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, habe das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Da murrten die Juden darüber, dass er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und sprachen, ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, des Vater und Mutter wir kennen? Wie spricht er denn, ich bin vom Himmel herabgekommen? Jesus antwortete und sprach, murrt nicht untereinander. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es nun hört vom Vater und lernt es, der kommt zu mir. Merken wir also auch als Menschen, auch der Apostel und die Apostel haben in sich, aus sich als Mensch keine Autorität, andere zu Christen zu machen. Das versuchten ja die Kirchen durch die Jahrhunderte. Man christianisierte die Menschen. Zwangstaufe und weiß ich was alles, hat sie dann als Christen ins Buch eingeschrieben. Also sie waren gar keine Christen. Denn auch die Christen haben ja die christliche Nation, die Juden, verfolgt und die Endlösung beschlossen. Es waren ja dem Namen nach auch Christen. Das muss man einfach mal so sehen. Es kann niemand zu mir kommen, sagt der Herr, außer der Vater zieht ihn. Und noch einen Punkt möchte ich ganz kurz beleuchten. Es geht um den Glauben in Jesus, in Jesus. Wer noch nicht von Gott gelehrt ist, kann also die Gerechtigkeit nicht sehen und nicht glauben. Im Grundtext heißt Vers 22b so, solche Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben in Christum Jesum. In Christum Jesum. Wir kennen ja auch diese Stelle aus dem Galaterbrief, wo der Apostel Paulus das dann deutlich bekennt. Er sagt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus in mir. Und ich lebe in dem Glauben des Sohnes Gottes. Er bezeichnet somit auf sich, ich habe keinen eigenen Glauben, der das einnehmen könnte, sondern es ist diese Verbindung des Sohnes zum Vater, in die ich hineingekommen bin. In diesem Glauben lebe ich durch die Kraft des Heiligen Geistes in Christus. Dieser Weg also zur Gerechtigkeit, zur Ewigkeit, ist aber allen Juden und Heiden vorgestellt und verordnet. Ob nun unter dem Gesetz oder mit dem Gesetz, wo sich gerade der Einzelne befindet, diese Arbeit Gottes in Christus allein gilt. Jesus ist der Gnadenstuhl und hier sehen wir etwas, dass diese Schrift in erster Linie immer an Juden geschrieben ist. Denn die Heiden, die wissen ja nicht, was ein Gnadenstuhl ist. Die kennen das ja gar nicht. Die kannten es damals auch nicht. Der Gnadenstuhl war in der Stiftshütte. In der Stiftshütte. Da, wo die Bundeslade stand und da drauf war der Gnadenstuhl. Und vor diesem Gnadenstuhl, jetzt ist ja September beginnt, da sind ja die jüdischen Feiertage, da kommt ja auch der Yom Kippur. Vor diesem Gnadenstuhl musste Versöhnungsblut gesprengt werden und Versöhnung empfangen werden. Und darum steht es hier zum Verständnis derer, die aus den Juden sind, die wissen, was ein Gnadenstuhl ist. Das ist Jesus Christus. Er ist uns vorgestellt als ein Gnadenstuhl. Das könnt ihr in 3. Mose 16, 2 bis 3 und 12 bis 16 lesen, was dort alles geschehen musste. Aber Jesu Blutopfer ist besser als jedes Blutopfer, das am Gnadenthron des Tempels in dem Allerheiligsten gebracht werden konnte. Die letzten Verse, da haben wir Folgendes gelesen. Gott allein ist gerecht und macht gerecht. Die Frage wurde hier aufgeworfen, wo bleibt nun der Ruhm der Menschen? Er ist ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Keiner hat Ruhm. Nicht ein einziger. Ja, durch welches Gesetz denn? Durch der Werke-Gesetz, weil man vielleicht die Werke zum Teil einhalten konnte, zum Teil aber auch nicht. Durch welches Gesetz ist dieser Ruhm ausgeschlossen? Woran macht man das fest? Allein durch des Glaubensgesetz. Der Glaube, der sieht von uns Menschen weg, und zwar auf das, was Gott tut. Darum halten wir dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. dass Gott allein die Ehre gebührt. Es ist ja so, manch einer hat sich schon vorgenommen, ich habe sowas auch gehört, das ist immer sehr schmerzlich, dass ein Glaubensbruder über den anderen gesagt hat, ja, wenn ich den droben einmal sehen werde, dann werde ich ihm mal ein bisschen zurechtweisen, dass er, was er hier falsch gemacht hat. Dort wird keiner den Mund aufkriegen, sondern wir werden alle nur Jesus sehen und dankbar sein, dass er uns erlöst hat. Wir werden da nicht mehr, das machen wir leider hier noch, dass wir übereinander reden, ne? Aber da in der Ewigkeit wird das nicht mehr geschehen. Das brauchen wir auch hier schon gar nicht mehr machen. Also Gerechtigkeit allein durch den Glauben, den Gott in uns gezeugt hat.